Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge anwaltwerden.de. Heute freue ich mich sehr, meine Kollegin Valentine Lemonnier bei uns im Podcast zu begrüßen. Herzlich willkommen, Valentine. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank, Stine, und vielen Dank, dass ich hier heute zu Gast sein darf. Mein Name ist Valentine Lemonnier. Ich bin Rechtsanwältin bei Kapellmann im Bereich Beihilferecht und EU-Prozessrecht. Ich habe eine deutsche Anwaltszulassung an der Rechtsanwaltskammer München, aber ich bin seit 8 Jahren im Brüsseler Büro von Kapellmann tätig.
Und hier in Brüssel, da bin ich ja auch, deswegen kann ich sagen, bei uns bist du im Bereich vor allem Beihilferecht und EU-Prozessrecht tätig. Erzähl uns doch mal, wie du da hingekommen bist und was man da eigentlich so macht.
Ja, vielleicht fange ich damit an, was man da so macht, bevor wir uns besprechen, wie ich da hingekommen bin. Beihilferecht und Prozessrecht, EU-Prozessrecht, hängen ein Stück weit zusammen, können aber auch getrennt betrachtet werden. Schauen wir uns erstmal das EU-Beihilferecht an. Zum EU-Beihilferecht kommt man typischerweise über zwei Wege. Entweder aus Deutschland gewissermaßen über das Vergaberecht. Hier gibt es viele Kollegen, die dann eben Vergaberecht und Beihilferecht kombinieren. Oder, so wie wir, letztlich über das EU-Wettbewerbsrecht, wo das EU-Beihilferecht letztlich eine Teilmaterie darstellt. Das Beihilferecht ist eine Schnittstellenmaterie. Wir sind ein hochspezialisierter Bereich, der aber in ganz vielen anderen Rechtsgebieten dann immer andockt. Die typischen Andockungsstellen sind das Zuwendungsrecht, also wenn ein Unternehmen staatliche Zuwendungen erhält und sich dann eben die Frage stellt, ob diese Förderung tatsächlich auch den Begriff der Beihilfe erfüllt. Das ist nicht immer der Fall. Andere Schnittstellen sind aber tatsächlich Grundstücks- und Unternehmenstransaktionen. Also die Situation, dass eine Kommune ein Grundstück veräußern möchte, vielleicht auch ein Grundstück erwerben möchte, eine Erbpacht gestalten möchte. Also immer wenn ein Träger der öffentlichen Hand mit einem Privaten zusammenarbeitet, stellen sich beihilferechtliche Fragen. Und auch bei Unternehmenstransaktionen tatsächlich, das ist dann wieder die Schnittstelle zum Zuwendungsrecht, stellen wir uns vor, ein Unternehmen soll verkauft werden von A nach B und dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit Beihilfen erhalten. Dann ist Teil der Due Diligence, also der Überprüfung, welchen Wert hat dieses Unternehmen, welche Risiken sind mit dem Kauf des Unternehmens verbunden, auch regelmäßig das EU-Beihilferecht, weil wir uns dann anschauen, was es denn mit dieser Zuwendung aus der Vergangenheit auf sich hat. Ja, und das Schöne am Beihilferecht ist eben, dass man zwar dieses Nischengebiet hat, einen hochspezialisierten Bereich, aber gleichzeitig sehr viele Berührungspunkte mit anderen Rechtsgebieten.
Und im Beihilferecht ist es ja so, ich gucke mir doch an, also du sagst ja, wir haben staatliche Träger, die mit Privaten zu tun haben und ich gucke mir die Zuwendung an und frage mich, ist das ein Vorteil, den der Private sonst auf dem Markt nicht erhalten hätte, richtig?
So kann man das zusammenfassen, ja. Also der Beihilfebegriff setzt sich aus insgesamt 7 Tatbestandsmerkmalen zusammen. Dazu gehört insbesondere die Frage, ob eben ein Privater hier einen Vorteil erlangt, eine Begünstigung, die er auf dem Markt normalerweise nicht erlangen würde. Dazu gehören aber dann auch noch 6 weitere Tatbestandsmerkmale, zum Beispiel die Frage, ob der Fördermittelempfänger hier einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht oder ob die Förderung Auswirkungen auf den zwischenstaatlichen Handel hat. Und die Prüfung dieser Fragen ist letztlich das, was unsere Beratung ausmacht.
Und deswegen macht es auch Sinn, dass man über das Wettbewerbsrecht kommt, weil man sich eigentlich anguckt, hat derjenige einen Wettbewerbsvorteil erhalten.
Genau, das ist letztlich der Anknüpfungspunkt und die Schnittstelle mit dem Vergaberecht auf der einen Seite und auch mit dem EU-Wettbewerbsrecht.
Ja, super. Und EU-Prozessrecht war jetzt das zweite.
Ja, EU-Prozessrecht. Die Schnittstelle mit dem EU-Beihilferecht ist hier, dass natürlich Entscheidungen der Europäischen Kommission, die zum EU-Beihilferecht ergehen, gerichtlich angefochten werden können und das eben vor dem EuGH in Luxemburg. Das ist einer der Fälle, die wir EU-prozessrechtlich begleiten, also diese beihilferechtlichen Fragestellungen, aber eben auch darüber hinaus Rechtsakte von den EU-Institutionen, von der Kommission über Parlament und Rat, aber auch den weniger bekannten EU-Agenturen können vor den europäischen Gerichten, vor den Unionsgerichten angefochten werden. Es kann eine gerichtliche Überprüfung herbeigeführt werden und in diesen Verfahren beraten wir eben auch. Das kann dann ein beihilferechtlicher Aufhänger sein, das kann aber auch ein eine Fall aus dem Produktrecht sein, wo es darum geht, eine Ermessensentscheidung der Kommission beispielsweise zur Gefährlichkeit von bestimmten Stoffen gerichtlich überprüfen zu lassen.
Und also mit dem EU-Prozessrecht verstehe ich jetzt auch, was dich nach Brüssel verschlagen hat. Die Nähe liegt ja auf der Hand zu den EU-Gerichten. Aber Beihilferecht hättest du ja genauso gut in Deutschland machen können. Aus München kommst du ja. Was hat dich nach Brüssel gebracht?
Gerade in Zeiten von mobilem Arbeiten und den digitalen Datenbanken, ja, mit Entscheidungsdatenbanken der Unionsgerichte und auch der Kommission, die ja von überall verfügbar sind, kann man den Job ja letztlich von überall aus machen. Warum habe ich dann trotzdem Brüssel gewählt, anstatt München oder grundsätzlich Deutschland? Ich bin hier gelandet, weil Kapellmann halt seine beihilferechtliche Praxis in Brüssel hat. Und weil Brüssel eine sehr lebenswerte Stadt ist. Ich habe ja auch selber einen zweistaatlichen Hintergrund. Also ich bin Deutsch-Französin, ich spreche Französisch muttersprachlich. Das heißt, ich habe mich auch hier in Brüssel, wo ja Französisch eine der Amtssprachen ist, gleich zu Hause gefühlt. Und Brüssel ist eine sehr lebenswerte Stadt, hier pulsiert es und auch die EU-rechtlichen Fragen, merkt man, die werden halt hier entschieden, die werden nicht in Deutschland entschieden. Und so macht es auch Spaß, hier in Brüssel am Puls der Zeit zu sein.
Und du hattest ja auch schon mal ein Praktikum in Brüssel gemacht.
Richtig, mein Einstieg bei Kapellmann war nicht als Anwältin, sondern als ganz typische Sommerpraktikantin. Im Sommer 2014 habe ich hier ein 5-wöchiges Praktikum während meines Studiums absolviert. Das war das ganz klassische Studienpraktikum. Ja, man überlegt sich, wo könnte man dann mal hingehen, wo reinschnuppern und so, bis es halt zufällig in Brüssel und zufällig bei Kapellmann gelandet. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht damals, aber ich war vom Rechtsgebiet her tatsächlich im Studium und dann auch im Referendariat, in Wismit-Tätigkeiten während Studium und Referendariat eigentlich in einem ganz anderen Bereich unterwegs, im öffentlichen Baurecht, und habe mich dann erst nach Abschluss des Referendariats so ein Stück weit an meine Brüsseler Zeit erinnert und nochmal diesen Wunsch entwickelt, nochmal ins Ausland zu gehen. Und so bin ich letztlich wieder bei Kapellmann in Brüssel gelandet.
Und war da das erklärte Ziel, okay, ich will unbedingt Beihilferecht machen, oder hat sich das entwickelt?
Das hat sich entwickelt. Ich hatte im Studium schon mal Berührungspunkte mit dem Beihilferecht und auch natürlich während meines Praktikums bei Kapellmann, habe das dann aber wahrscheinlich 4-5 Jahre lang einfach nicht mehr gemacht. Ich habe das hier als blutige Anfängerin, muss man fast sagen, wieder aufgegriffen. Aber dadurch, dass das eben so ein abgegrenztes Gebiet ist, kann man sich da sehr schnell und gut auch einfinden. Und das gilt gleichermaßen für fast alle Rechtsgebiete. Learning on the job. Ja? Man kann natürlich versuchen, sich Wissen theoretisch anzueignen, aber wirklich lernen tut man das in der täglichen Arbeit. Und das wurde mir dann auch in den ersten Anfangsjahren bei Kapellmann eingeräumt, diese Möglichkeit.
Ja, und ich glaube, es geht auch den meisten so. Vorher stellt man sich so vor, ich muss jetzt unbedingt genau wissen, was ich machen will. Und viele strugglen dann ja irgendwie auch nach dem Examen. Mir ging es jedenfalls auch so. Und dass man dann einfach mal ausprobiert und dann im Job vielleicht auch einen Rechtsbereich wiederentdeckt oder entdeckt, mit dem man vorher nicht gerechnet hat, kann vielleicht auch ein bisschen den Druck nehmen, dem einen oder anderen, der uns jetzt gerade zuhört. Also man muss nicht vorher schon alle Antworten kennen.
Genau, und gerade das Beihilferecht ist ja eine Schnittstellenmaterie. Das heißt, man hat viele Berührungspunkte mit Rechtsgebieten, wo man dann vielleicht auch schon mal Vorkenntnisse hat. Und es kommt noch hinzu, dass man als Beihilferechtler häufig auch noch in anderen Gebieten ergänzend unterwegs ist. Bei mir ist es eben das EU-Prozessrecht und dann auch noch das Kartellrecht. Und die Spezialisierung auf das Beihilferecht hat sich eben in den ersten Berufsjahren dann ein Stück weit ergeben durch die Mandate, die ich bearbeitet habe und durch auch wissenschaftliches Arbeiten. Ich hätte auch genauso gut im Kartellrecht schwerpunktmäßig landen können. Das war letztlich den Umständen der damaligen Zeit geschuldet.
Okay, dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen eintauchen in die Materie. Vielleicht fangen wir mal mit dem Prozessrecht an, weil ich das selbst auch sehr spannend finde. Wenn man nämlich aus Deutschland kommt und vielleicht auch so aus dem REF und man kennt so die deutschen Gerichte und Gepflogenheiten und dann kommt man hier das erste Mal zum EuG und EuGH, dann ist es ja schon ein bisschen anders, oder?
Es ist ein bisschen anders und die ersten Male sind auch sehr, sehr aufregend. Ich war während des Studiums, das machen ja auch viele, hatte ich mal die Gelegenheit, nach Luxemburg zu gehen und da an einer Verhandlung teilzunehmen mit so einer Studierendengruppe. Das war natürlich hochspannend, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich da mal selber plädieren würde. Also das war völlig jenseits jeglicher Vorstellungskraft durch mich. Das EU-Prozessrecht ist letztlich ein eigenes Verfahrensrecht. Genauso wie es die VWGO gibt oder die ZPO oder die STPO, gibt es halt eine Verfahrensordnung zwei Verfahrensordnungen der Unionsgerichte mit Satzungen und noch begleitenden Dokumenten. In diesen Verfahrensordnungen muss man sich zurechtfinden. Das kann man durch Studium der Verfahrensordnung lernen, aber eben auch erneut durch die praktische Anwendung, indem man eben an verschiedenen Verfahren teilnimmt. Was spannend ist am EU-Prozessrecht, ist eben, dass man diesen internationalen Kontext hat und der sich in dem gesamten Verfahren ein Stück weit niederschlägt. Das geht schon damit los, dass wenn man eine Klage beim den Unionsgerichten einreicht, also typischerweise Nichtigkeitsklage dann beim EuG, dass man sich erstens dafür entscheiden muss, welche Verfahrenssprache man wählen möchte. Ja, wir vertreten sowohl Unternehmen als auch Verbände aus Deutschland im Schwerpunkt. Das heißt, wir wählen dann häufig die Verfahrenssprache Deutsch. Das ist das gute Recht der Mandanten. Aber wir vertreten eben auch Unternehmen und Verbände aus anderen Mitgliedstaaten und hier wird dann häufig Englisch als Verfahrenssprache gewählt. Ich könnte persönlich auch noch Französisch anbieten, ansonsten aber jede Amtssprache der EU, du könntest Dänisch anbieten, jede Amtssprache der EU ist zugelassen. So, das ist der erste Punkt, der auffällt. Und der zweite Punkt, ein ganz praktischer, wenn man eine Klage anreicht in Luxemburg, darf diese maximal nur 50 Seiten haben. Was ist der Grund? Jede Klage muss ins Französische übersetzt werden, da die Arbeitssprache des Gerichts Französisch ist. Da haben sich die Franzosen mal gut durchgesetzt an der Stelle. Das heißt, jede Klage, die nicht bereits auf Französisch eingereicht wird, wird ins Französische übersetzt. Es gibt einen riesigen Übersetzungsapparat in Luxemburg. Und um das ein Stück weit im Griff zu behalten, wird eben die Schriftsatzlänge begrenzt.
Hat ja auch Vorteile.
Und es hat enorme Vorteile. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zu. Der zweite Punkt ist, man hat auch nur begrenzte Schriftsatzrunden. Man kennt das ja in Verfahren in Deutschland, dass man da, ich will schon fast sagen, unbegrenzt Schriftsätze einreichen kann mit ergänzendem Vortrag. Solange das nicht präkludiert ist, ist das alles möglich, auch zu Rechtsauffassungen und Ähnlichem. In Luxemburg ist das nicht möglich. Man hat hier im Grundsatz eine Schriftsatzrunde, typischerweise tatsächlich zwei, also Klage, Klagebeantwortung, zweite Schriftsatzrunde, dann Erwiderung und Gegenerwiderung. Und dann kommt es typischerweise schon zur mündlichen Verhandlung. Ein weiterer Austausch von Argumenten im schriftlichen Verfahren ist gar nicht vorgesehen. Es kann sein, dass das Gericht Fragen stellt, die beantwortet man dann, diese Fragen, aber es ist nicht ein Austausch von Argumenten mit der Gegenseite. Ja, und diesen Vorteil der Schriftsatzbegrenzung, der lässt mich immer wieder schmunzeln, wenn ich dann mal mit deutschen Kollegen, also mit Kollegen aus der deutschen Rechtspraxis zusammenarbeite, wo wir dann eben unterstützen. Ja, ich hatte gesagt, bei Grundstückstransaktionen oder bei Unternehmenstransaktionen und ich dann Schriftsätze von mehreren Dutzend Seiten vorgelegt bekomme, die dann auch mal dreistellig werden können und ich mir immer denke, das könnte man doch alles auch kürzer schreiben. Da ist man aus Luxemburg eben was anderes gewöhnt.
Ja, und das mit den Sprachen, da will ich jetzt aber nochmal genauer nachhaken, weil es ist ja nicht so, dass die Schriftsätze werden übersetzt, aber man hat ja auch die Situation, dass man in einem Raum mit sehr vielen Leuten ist, die nicht unbedingt alle die Verfahrenssprache sprechen, sei es jetzt die Richter, die Anwälte, die Vertreter der Kommission, wie wird das gelöst?
Also das ist dann in der mündlichen Verhandlung. Das ist ja auch eine ganz besondere Atmosphäre, wenn man da nach Luxemburg kommt und an einer Verhandlung des EuG oder des EuGH teilnehmen darf und dort plädieren darf. Die Verfahrenssprache ist ja durch den Kläger vorgegeben mit der Einreichung der Klage. Und das ist auch die dominierende Sprache dann in der mündlichen Verhandlung. Die Richter, wie du richtig gesagt hattest, sind aber nicht immer der Verfahrenssprache mächtig. Wenn wir jetzt gerade mal beim Deutschen bleiben, ist nicht jeder Richter des Deutschen mächtig. Das heißt, die haben im Ohr ja eine Übersetzung laufen. Das heißt, im Raum gibt es mehrere so kleine Dolmetscherkabinen, wo laufend die Verhandlung übersetzt wird in die verschiedenen Sprachen. Die Richter können sich eben vorher aussuchen, welche Sprache sie haben wollen. Die dürfen ihre eigene Amtssprache haben. Die dürfen auch eine andere Sprache sicherlich auswählen und lassen sich das dann jeweils ins Ohr geben. Und genauso können die Richter eben in ihrer eigenen Sprache den Klägern, den Beklagten, den Streithelfern Fragen stellen und wir haben dann eine Übersetzung im Ohr, die uns ja das dann ins Deutsche in diesem Fall übersetzt. Da ist natürlich Mehrsprachigkeit von Vorteil, also in meinem Fall Englisch, Französisch und Deutsch. Ich hatte eine Verhandlung, da ging das wild durcheinander mit einem, also das waren Richter aus osteuropäischen Staaten, die hat sich aber dann entschlossen, die Fragen auf Französisch zu stellen. Und die Verhandlung war aber auf Deutsch. Die Kommission hatte vorher beantragt, auf Englisch plädieren zu dürfen. Das heißt, wir hatten drei Sprachen, die wild durcheinander gingen. Und da war es natürlich von Vorteil für mich, dass ich nicht auf die Übersetzung angewiesen war, sondern jeder Sprache frei folgen konnte.
Und es führt ja auch dazu, dass man das Plädoyer vorher zur Übersetzung gibt und daher weniger frei ist, oder? Ich finde, es fällt dann auch auf, wenn man da sitzt, dass diejenigen, die das ein bisschen häufiger machen, bewusst langsam plädieren und dann immer so diesen kleinen Seitenblick nach oben in die Kabine werfen, um zu sehen, ob die Sprachen, also die Übersetzungen auch mitkommen.
Richtig, also der Ablauf von so einer Verhandlung in Luxemburg ist ganz anders, als wie man das aus deutschen Gerichten kennt. Vielleicht führe ich da einmal kurz durch. Also man kommt in Luxemburg an am Gericht, dann geht man erstmal durch eine kleine Sicherheitskontrolle, kriegt da seinen Tagesausweis und findet sich dann in dem Gerichtssaal ein und die Vertreter der Parteien, also die Vertreter der Kläger, der Beklagten und der Streithelfer, werden 5 Minuten vor Beginn der Verhandlung ins Hinterzimmerchen gebeten. Dort stehen dann alle Richter und der Berichterstatter er führt kurz in den Sachstand ein, im Sinne von, wir finden uns hier zusammen, um dieses und jenes zu verhandeln und klärt noch ein paar verfahrensrechtliche Fragen und auch vom Ablauf her. Ja, ganz praktisch, wir planen ungefähr um 11 Uhr eine kurze Pause zu machen oder wir rechnen damit, dass die Verhandlung auch noch in den Nachmittag geht. Also ganz praktische Aspekte, es wird jetzt nicht inhaltlich irgendetwas besprochen. Ja, da steht man dann eben gedrängt in diesem mit den Gegnern in diesem kleinen Zimmerlein hinter der Richterbank und wird dann wieder herausgebeten und kurz danach wird dann eben die Verhandlung eröffnet. Und die Verhandlung beginnt mit den Plädoyers der Kläger und der Beklagten und, falls es solche gibt, eben der Streithelfer. Die Plädoyers, wie du es richtig gesagt hast, die muss man vorher einreichen. Das ist so ein bisschen kontraintuitiv, weil man sich denkt, ich habe doch einen mündlichen Vortrag. Den hat man, aber man muss sein Plädoyer vorher einreichen und im Prinzip liest man das dann ab. Warum macht man das? Weil man den Übersetzern, den Dolmetschern da an der Stelle so ein bisschen unter die Arme greifen will und die jedenfalls das Eingangsplädoyer nicht nach Gehör übersetzen müssen, sondern das letztlich ein Stück weit auch vorbereitet eben einmal runter übersetzen können. Und wie du sagst, die geübten Verfahrensvertreter, die wissen schon, dass das mit der Übersetzung eine echte Herausforderung ist. Also es ist jedes Mal große Hochachtung dafür, was die da leisten in ihren kleinen Boxen. Die pausieren dann mal nach einem Satz. Man versucht auch wirklich verschachtelte Sätze zu vermeiden, sondern eine Botschaft pro Satz zu bringen. Und so läuft dann der erste Teil der Verhandlung ab. Danach ist es dann so, dass die Richter Fragen stellen. Diese Fragen werden eben genauso übersetzt von den Dolmetschern in ihren kleinen Boxen und wir dürfen dann auf diese Fragen des Gerichts antworten. Das ist dann natürlich der freie Vortrag und der eigentliche Teil der Verhandlung. Und auch hier muss man darauf achten, dass man eben die Antworten möglichst präzise gibt, damit das in der Verdolmetschung auch nicht verloren geht. Ja, das sind ganz praktische Erwägungen an der Stelle.
Und anders als in Deutschland, also weil wenn da jetzt eine Frage vom Richter kommt, eine Seite antwortet, dann hat die andere, will da auch noch mal kurz ihren Senf zugeben, dann kann man das ja, meistens schon mal machen und das ist eher wie ein Rechtsgespräch. Das geht in Luxemburg jetzt nicht.
Richtig, also aus den deutschen Gerichtsbarkeit, also gerade von den Verwaltungsgerichten und Landgerichten in Zivilsachen kenne ich das jedenfalls, dass der Richter vielleicht ein Moderator dieses Rechtsgesprächs ist, also natürlich durch die Verhandlung führt, aber dass man auch schon mal in eine direkte Diskussion mit dem Gegner tritt und auch der Richter das zulässt, ja, je nachdem wie die Verhandlungsführung ist. Das ist ganz anders in Luxemburg. In Luxemburg antwortet man auf Fragen des Gerichts. Und wenn einem die Antwort des Gegners vielleicht an der Stelle nicht passt, dann kann man dem Gericht mit einem kleinen Fingerzeig signalisieren, dass man da nochmal darauf antworten möchte. Aber das sollte man auch mit Maßen tun. Also das ist jetzt wirklich nicht so, dass man jedes Mal eine darauf antworten kann, was die andere Seite gesagt hat, sondern das sollte man sich überlegen, ob man auch vielleicht manche Fragen ein Stück weit bündelt oder manche Antworten bündelt an der Stelle.
Ja, es ist wirklich spannend. Und eine Sache, die ich ja persönlich super cool finde, sind die Outfits. Erzähl uns dort dazu mal was. Vor allem von dem Raum mit den Schränken.
Ja, genau. Also die Richter haben natürlich ganz tolle Roben, das ist klar. Und wir als Anwälte müssen natürlich auch mit unseren Roben auftreten. Und die Besonderheit ist, dass wir in den Roben unserer Zulassung auftreten. Das heißt, wir als Deutsche tragen unsere deutschen Anwaltsroben. Und ich glaube, wir können sagen, wir sind darüber sehr enttäuscht.
Die sind langweilig.
Unsere deutschen Anwaltsroben sind sehr, sehr trist und langweilig im Vergleich zu dem, was die anderen Mitgliedstaaten da zum Teil bieten können. Die Belgier zum Beispiel, die haben so eine Art Hasenfüßchen, hätte ich schon fast gesagt, da so einen kleinen Puschel da hängen. Und die Italiener, die haben ganz schicke Kordeln auf der Schulter sitzen. Also das ist wirklich eine Modenschau, die da zum Teil stattfindet. Und vor Corona war es eben so, dass man nicht mal seine eigene Robe mitbringen musste, sondern da gab es einen Raum, wo man sich die Roben der jeweiligen Mitgliedstaaten auch ausleihen konnte, je nachdem, für wen man vielleicht auftritt, ja, gerade wenn man für die Kommission auftritt oder die Kommissionsbeamten, da kann das ja auch mal unter Umständen wechseln. Und da hat man eben den schönen direkten Vergleich zwischen den verschiedenen Roben und wie so die Mode in den Mitgliedstaaten ist.
Ja, ganz wunderbar. Trägt auf jeden Fall zur Atmosphäre bei. Also die Outfits mit den ganzen Sprachen und dann ja auch je nach Kammer natürlich, aber die Anzahl der Richter kann ja enorm hoch sein.
Genau, also beim EuG typischerweise geht es da mit 3 Richtern los. Da hat man einen Berichterstatter und 2 weitere Richter. Am EuG auch möglich sind dann eine erweiterte Kammer mit 5 Richtern. Das hängt so ein bisschen von der Komplexität des Falls in der Regel ab, ob da vielleicht auch mehrere Verfahren verbunden sind. Und je höher man kommt, desto beeindruckender wird das natürlich. Also beim EuG ist es auch noch so, dass die Richterbank nur leicht erhöht ist. Beim EuGH muss man auch schon, kriegt man so ein bisschen Nackenstarre, je nachdem, wo man sitzt. Da muss man nämlich höher gucken, um die Richter anzuschauen. Und ja, je nachdem, wie bedeutend das Verfahren ist, kann da auch schon mal eine ganze Richterbank sitzen, die jeder für sich genommen Fragen stellen kann. Zusätzlich natürlich beim EuGH auch noch die Generalanwälte, die ja auch noch Verfahrensbeteiligte sind.
Das sind dann schon so bis zu 11, 12 Leuten, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
Das kann im äußersten Fall kann das bis dahin gehen, ja.
Fand ich sehr beeindruckend, kann ich persönlich nur sagen. Also jeder, der mal die Chance hat, sich das anzugucken, es lohnt sich, finde ich.
Und im Fall der großen Richterbank, wie du es gesagt hast, ist das ja auch im großen Saal, das EuGH mit goldenem Kronleuchter und goldener Rückwand. Das ist natürlich auch für sich genommen schon beeindruckend.
Wahnsinn, da hat auch dieser Besprechungsraum, wo man vorher reingeht, auch sehr viele Kronleuchter, kann ich berichten. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, schon ganz guten Eindruck bekommen von der prozessualen Einkleidung. Gehen wir vielleicht nochmal zum Beihilferecht. Nimm uns doch mal mit. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Gibt es den überhaupt?
Den typischen Arbeitstag gibt es bei mir nicht. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass ich ja mehrere Einsatzfelder habe, also Beihilferecht und EU-Prozessrecht und auch die Beratung in den Feldern eben vom Grundsatz her sehr unterschiedlich ist. Im Prozessrecht geht es ja darum, Schriftsätze vorzubereiten, diese einzureichen, den Mandanten darüber aufzuklären, welche Verfahrensschritte anfallen und was das jeweils bedeuten kann. Das ist eine ganz andere Arbeit als im Beihilferecht. Im Beihilferecht liegt der Schwerpunkt tatsächlich auf gutachterlichen Prüfungen. Also wir haben eine spezielle Frage, die sich in einem Fall stellt. Das wird dann der Sachverhalt ermittelt, die rechtliche Frage geprüft und in einem kleinen oder größeren Vermerk festgehalten. Das ist ein sehr schriftliches Arbeiten auch. Also gerade wenn man im Beihilferecht unterwegs ist, sollte man gerne lesen und schreiben wollen. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber ich weiß, dass das in anderen Rechtsgebieten zum Beispiel ganz anders sein kann, wo vielmehr der Fokus auf einem mündlichen Austausch oder der Klärung, ich sag mal, hemdsärmeligen Klärung, das soll jetzt gar nicht negativ sein, sondern im Sinne von ad hoc Beantwortung von Fragen liegt. Da ist das Beihilferecht da sehr viel geduldiger, wenn man so will. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich Situationen, wo es mal schnell gehen muss. Aber an und für sich ist der Arbeitsalltag auch gut planbar, jetzt mal unter ganz praktischen Gesichtspunkten. Man hat selten Situationen, wo es um einen einstweiligen Rechtsschutz geht, wo man ganz schnell reagieren muss, wo man Interessen des Mandanten möglichst schnell sichern muss. Das ist eher selten der Fall, sondern das sind Situationen, wo es viele Gespräche gibt, Verhandlungen mit verschiedenen Parteien. Und dementsprechend ist der Arbeitsalltag auch ganz gut planbar. Genauso übrigens in Luxemburg, da kriegt man ungefähr 6 bis 8 Wochen vor der mündlichen Verhandlung Bescheid, dass die mündliche Verhandlung stattfindet. Und dann kann man sich natürlich entsprechend darauf einstellen.
Das ist natürlich ein Win. Also es gibt ja andere Rechtsbereiche, wo man doch häufig mit eiligen Fristen zu tun hat. Da steigt das Stresslevel. Wenn du über deine Mandanten nachdenkst, wie sind da so die Strukturen? Sind das eher Großprojekte? Sind das eher viele Mandanten? Nimm uns da mal mit.
Mandanten sind ganz unterschiedlich. Wir haben auf der einen Seite im Beihilferecht Mandanten der öffentlichen Hand. Also das geht vom Bund, Länder über Kommunen und auch andere öffentliche Anstalten. Also eine Anstalt des öffentlichen Rechts zum Beispiel, vielleicht auch eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die wir dann als Fördermittelgeber typischerweise beraten, also wo wir auf der Seite derjenigen stehen, die eine Förderung geben möchten und wo sich die entsprechenden Fragen stellen. Oder aber in anderen Projekten beraten wir die Beihilfeempfänger, wo es darum geht, dass die sich absichern wollen, dass von den Fördermittelgebern keine Fehler gemacht werden bei der Beihilfegewährung. Man muss dazu sagen, der Beihilfeempfänger hat sehr beschränkte Verfahrensrechte, wenn es zum Beispiel um Verfahren geht, die bei der Europäischen Kommission besprochen werden. Und deswegen ist es Beihilfeempfängern häufig wichtig, nochmal eine Absicherung zu haben durch eine externe Beratung, dass die Förderung, so wie sie gewährt wird, auch dem Beihilferecht entspricht. Denn am Ende des Tages ist der Beihilfeempfänger derjenige, der einen Fehler ausbaden muss, der vielleicht die Förderung zurückzahlen muss, inklusive Zinsen. Und so sichern sich Beihilfeempfänger eben häufig bei uns ab.
Ja, interessant, dass du die Europäische Kommission erwähnst, weil vielleicht schlagen wir da noch mal kurz den Bogen. Also ich hatte meine Öffrecht-Hausarbeit übrigens, ja, die war über Beihilferecht, werde ich nie vergessen. Es war ein bisschen traumatisch. Aber ich glaube, das lag eher an der Hausarbeit. Nein, aber da ging es auch viel um das Zusammenspiel mit der Europäischen Kommission, Durchführungsverbot und der möglichen Nichtigkeit. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erläutern.
Ja, gerne. Also grundsätzlich ist es so, dass wenn eine Beihilfe vorliegt, also wenn wir feststellen, dass eine Förderung oder eine sonstige staatliche Maßnahme den Charakter einer Beihilfe erfüllt, nach Artikel 107 Absatz 1 AUV, dass diese Beihilfe nicht gewährt werden darf, solange die Europäische Kommission diese Beihilfe nicht geprüft und freigegeben hat. Das ist dieses Durchführungsverbot, was du gerade genannt hast. Jetzt ist aber auch die Realität, dass die Europäische Kommission nicht alle Beihilfen, die tagtäglich in der Europäischen Union gewährt werden, prüfen könnte. Das ist schlichtweg unmöglich. Das heißt, die Europäische Kommission hat ein System entwickelt, wonach bestimmte Arten von Beihilfen eben bei ihr nicht mehr angemeldet werden müssen, also nicht notifiziert werden müssen und unmittelbar gewährt werden dürfen. Wir beraten natürlich in Notifizierungsverfahren, wo es eben um die Anmeldung von solchen Beihilfen geht. Hier typischerweise für Beihilfeempfänger, die sich eben absichern wollen, dass Bund, Land, Kommune das richtig machen. Auf der anderen Seite gibt es eben diese Beihilfen, die nicht bei der Europäischen Kommission angemeldet werden müssen. Das sind die sogenannten freigestellten Beihilfen. Die können freigestellt sein nach der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung AGVO. Oder aber eine Anmeldung ist nicht erforderlich, weil es eine Beihilfe ist, die als de minimis Beihilfe qualifiziert werden kann, also kurz gesagt eine Beihilfe von einer relativ niedrigen Höhe. Oder aber es ist eine Beihilfe, die dem DAVI-Freistellungsbeschluss unterfällt. Das sind Konstellationen, wo die Europäische Kommission Voraussetzungen geschaffen hat und wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, muss ich als Beihilfegeber diese Beihilfe nicht bei der Europäischen Kommission anmelden. Bedeutet aber auch, wenn ich mich auf eine solche Ausnahme berufen möchte, dass ich eben sicherstellen muss, dass diese Voraussetzungen tatsächlich vorliegen. Und wenn eine dieser Voraussetzungen nicht vorliegt, laufe ich Gefahr, gegen das Durchführungsverbot verstoßen zu haben. Und das ist der Grund, warum uns sowohl Beihilfegeber als auch Beihilfeempfänger häufig auch bei diesen freigestellten Beihilfen einbinden, weil sie eben genau das verhindern möchten, dass sie da einen Fehler machen, annehmen, dass eine Beihilfe freigestellt ist, aber tatsächlich fehlt irgendeine der Voraussetzungen und man hätte am Ende des Tages einen Verstoß gegen das Durchführungsverbot. Und wie du richtig gesagt hast, ein Verstoß gegen das Durchführungsverbot führt zum einen zur Rechtswidrigkeit des Zuwendungsbescheids, wenn die Beihilfe im Wege eines Zuwendungsbescheids gewährt wurde, oder aber, wenn es sich um eine Beihilfe handelt, die im Wege eines Vertrages gewährt wurde, zur Nichtigkeit nach 134 BGB und damit zu den entsprechenden Rückabwicklungsthemen, ja, nach 812 BGB oder aber in der Konstellation von Zuwendungsbescheiden halt nach VWVFB.
Womit wir auch die Schnittstellen zu den anderen Rechtsbereichen nochmal hätten. Aber würdest du sagen, dass die Beratung zu diesen Freistellungstatbeständen die Hauptarbeit ist? Ist das der Schwerpunkt? Oder, also weil Notifizierung bei der Kommission vielleicht eher die Ausnahme, kann man das so sagen?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also Notifizierungsverfahren bilden die Ausnahme. Das ist von der Europäischen Kommission auch so gewollt. Die allermeisten Verfahren lassen sich eben über so Freistellungsmöglichkeiten lösen. Und ich würde sagen, die Hälfte der Arbeit ist tatsächlich bei dem Punkt, liegt eine Beihilfe vor? Also tatsächlich bei der Frage, ob eine staatliche Maßnahme oder eine Förderung eine Beihilfe darstellt, diese erste Frage. Und dann in Fällen, in denen das nicht ausgeschlossen werden kann, eben daran anschließend sind die Voraussetzungen der AGVO, einer De Minimis-Beihilfe oder nach dem DAVI-Freistellungsbeschluss erfüllt. Und ich würde sagen, das macht so, wenn ich mich festlegen müsste, 40% Beihilfetatbestand, 40% Freistellungsmöglichkeiten, 20% Notifizierungsverfahren.
Und schließen sich dann auch mal deutsche Gerichtsverfahren an?
Das kann durchaus der Fall sein. Ja, gerade in Rückforderungskonstellationen wird das dann natürlich relevant, weil wir nach nationalem Recht rückfordern, entweder eben auf VWVFG-Basis oder weil nach 134 BGB und den daran anschließenden 812 fortfolgende BGB eben die Rückabwicklung stattfinden muss. Und das kann dann eben vor deutschen Gerichten erfolgen, ja.
Spannend. Also du hast eigentlich die ganze Bandbreite. Würdest du sagen, dass du viel im Team arbeitest oder ist das eher Beihilferecht so ein typischer Rechtsbereich, wo man so ein bisschen ja mit seinem eigenen Gutachten sitzt und sich hauptsächlich mit sich und seinen eigenen Gedanken beschäftigt?
Wir arbeiten viel im Team. Grundsätzlich bearbeiten wir die beihilferechtlichen Fragestellungen zu zweit mit einer Person, die eben die Hauptarbeit leistet, die das Projekt gut kennt und dann einer zweiten Person, die im Wege der Qualitätssicherung eben nochmal drüber schaut. Das ist bei uns der Anspruch bei Capellmann. Es kommt dann natürlich hinzu noch, ich sag's immer wieder, Beihilferecht als Schnittstellenmaterie, dass man dann im Austausch mit den anderen Kollegen steht aus Deutschland, aus dem Gesellschaftsrecht, aus dem öffentlichen Recht, aus dem Immobilienwirtschaftsrecht und das ist auch immer spannend, weil man ja dann auch mit diesen Personen Kontakt hat und das ist wirklich etwas, was ich sehr zu schätzen gelernt habe.
Ja, ich finde das auch immer super, gerade weil wir ja ein kleinerer Standort sind hier in Brüssel und man so die Anbindung zu den deutschen Standorten einfach noch mehr hat, ne? Und dem Rest der Kanzlei. Okay, also ich finde, ich habe jetzt schon einen ziemlich guten Eindruck bekommen, aber mich würde auch interessieren, du machst es ja jetzt auch schon eine Weile, hat sich in deinen Augen der Rechtsbereich, also Beihilferecht, auch EU-Prozessrecht, was dir einfällt, in den letzten Jahren verändert und wohin entwickelt er sich?
Also verändert im Sinne einer großen Reform hat es sich der Bereich nicht. Also weder das Beihilferecht noch das EU-Prozessrecht. Beide Rechtsgebiete sind um die 70 Jahre alt ungefähr. Da gibt es eine lange Entscheidungspraxis, auf die man zurückblicken kann. Aber gerade das Beihilferecht ist in der aktuellen geopolitischen Situation ein Bereich, der sich sehr viel weiterentwickelt hat. Wir haben 2014 die AGVO, neue AGVO gehabt, mit vielen neuen Freistellungstatbeständen. Das war ein großer Wurf der Europäischen Kommission. Das kann man sich heutzutage kaum noch mehr vorstellen, was für eine große Veränderung das damals war. Und im Bereich der Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen ist dieser Bereich ist ja gerade erst gekommen in den letzten Jahren. Anfang der 20er Jahre, würde ich sagen. Also es gab natürlich Corona, aber danach ging es steil bergauf mit dem Bereich Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen. Und in diesem Bereich passiert viel. Es gibt viele Förderprogramme, die entwickelt werden, dementsprechend auch ein Beratungsbedarf an der Stelle. Und dieser neue Bereich, der letztlich erschlossen wird, wirft natürlich auch neue Rechtsfragen auf, die wir dann prüfen dürfen.
Und um dann nochmal den Bogen zu spannen, diese neuen Freistellungstatbestände kommen deswegen, weil die Kommission anerkennt, dass das eben Bereiche sind, die nach vorne gebracht werden sollen, deswegen Förderung brauchen. Aber wenn die Kommission sich jeden Fall im Einzelnen angucken würde, wir nicht vorankommen. Ja, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja. Also ein Freistellungstatbestand, der ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern beruht letztlich auf einer Entscheidungspraxis der Kommission, die feststellt, Frankreich, Italien, Deutschland stellen immer wieder oder melden immer wieder vergleichbare Förderprogramme an. Ich als Kommission stelle fest, ich stelle immer die gleichen Rückfragen, ich habe immer die gleichen Anforderungen an die Rechtfertigung der Förderung. Und aus diesem Prozess, der über mehrere Jahre laufen kann, wird letztlich am Ende des Tages ein Freistellungstatbestand geschaffen und in die AGVO eingeführt. Aber auch so ein Freistellungstatbestand ist nicht in Stein gemeißelt. Der kann geändert werden, da können Schwellenwerte geändert werden, wenn es um die Förderhöhe geht, da können Voraussetzungen angepasst werden, wie die Beihilfeintensität. Und das ist gerade dadurch, dass da eben aktuell Veränderungen stattfinden, natürlich ein Bereich, wo man auch immer auf dem Laufenden bleiben muss.
Ja, ist wirklich spannend. Und da schließt sich auch wieder der Kreis, warum es so spannend ist, in Brüssel zu sein, weil man eben ja an der Quelle dieser ganzen Entwicklungen sitzt. Wenn du uns jetzt zuhören würdest und denken würdest, Mann, Beihilferecht und EU-Prozessrecht klingt echt spannend, aber ich habe mich damit überhaupt noch nicht auseinandergesetzt im Studium. Würdest du sagen, das ist ein Hindernis?
Nein, es ist kein Hindernis. Denn das Beihilferecht ist eine Nischenmaterie. Da muss jeder sich erst mal einmal einfinden und zurechtfinden. Und es ist aber auch eine, wie ich finde, sehr dankbare Materie, weil es abgrenzbare Themengebiete gibt, Einzelfragen, in denen man sich erstmal zurechtfinden kann und peu à peu ergibt sich, wird das Puzzle vollständig, wenn man so will. Und auch ich habe im Studium mal Beihilferecht gemacht, aber dann 4, 5 Jahre nicht mehr. Ich habe ja im Prinzip bei Null angefangen, hier wieder bei Kapellmann. Und man kann eben einfach durch die Arbeit mit dem Rechtsgebiet da sehr schnell auch eine schöne Flughöhe erlangen. Und gerade weil das so ein Nischengebiet ist, immer noch, erfreulicherweise, kennt man sich auch ein Stück weit untereinander. Ja, ist der Kreis der Beihilferechtler ist doch ein begrenzbarer. Man kennt die Kollegen aus anderen Kanzleien, weil man mal mit denen auf der gleichen Seite gearbeitet hat, vielleicht in einem Förderprojekt oder auch gegeneinander. Aber der Austausch ist immer sehr, sehr kollegial und wirklich auch auf einem hohen fachlichen Niveau. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen.
Und wenn man jetzt aber doch schon mal Lust hätte, sich vielleicht im Studium oder Referendariat so ein bisschen auf den Weg zu begeben oder mal reinzuschnuppern, was wäre da dein Tipp?
Also der Tipp ist natürlich, ein Praktikum zu machen bei Kapellmann
natürlich
im Brüsseler Büro, um das Beihilferecht kennenzulernen. Aber genauso gibt es auch andere Kanzleien, die das Beihilferecht anbieten. Ich möchte da gar nicht Kapellmann unbedingt herausstellen. Es gibt auch die Möglichkeit, dazu spezialisierte Studiengänge zu belegen. Das ist vielleicht etwas, wo man, wenn man sich schon ein Praktikum gemacht hat und festgestellt hat, das Gebiet gefällt einem, das man dann macht, ja. So Beihilferecht trocken lernen, das stelle ich mir irgendwie sehr trocken vor.
Ich auch.
Aber es gibt eben tolle Fortbildungsmöglichkeiten, gerade zum Beihilferecht, das nicht nur in Deutschland, sondern auch durch internationale LLM-Angebote, zum Beispiel auch hier in Brüssel.
Von dem können wir ja auch nur Positives berichten.
Richtig.
Ja, super. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns mit in deine Welt genommen hast. Und vielleicht hast du noch ein paar abschließende Worte.
Ja, ich kann nur danken dafür, dass ich hier Rede und Antwort stehen durfte und alle Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich einladen, mal nach Brüssel zu kommen. Brüssel ist eine sehr lebenswerte Stadt. Sie pulsiert, sie ist ständig in Bewegung. Und die Rechtsgebiete, die man hier erkunden kann, wir haben jetzt heute über das Beihilferecht und über das EU-Prozessrecht gesprochen. Daneben gibt es aber noch ganz viele andere Rechtsgebiete und Einsatzfelder in Brüssel für Juristen. Und gerade im Studium oder im Referendariat ist das eine tolle Möglichkeit, sich hier einmal auszuprobieren und ja, vielleicht so wie wir in Brüssel hängen zu bleiben.
Das wäre doch ein schönes Ergebnis. Vielen Dank dir, Valentin.
Sehr gern.
Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.